Konsolenkino, der Podcast über Filme, Games und alles dazwischen.
So, liebe Leute, nachdem wir ein paar Experten in der Runde hatten, die uns vor allem über die Innenperspektive bzw. über das Praktische von Let's Play was erzählt haben, haben wir jetzt auch jemanden, der, ich will nicht sagen von oben, ihr könnt auch von links, von rechts, von unten, auf jeden Fall von außerhalb ein bisschen mehr auf das Phänomen Let's Play geschaut hat. Und wir freuen uns sehr, dass Vera Marie Rodewald bei uns ist. Hallo, Vera Marie.
Hallo.
Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, an der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg und gleichzeitig auch noch freie Medienpädagogin. Da hört man schon raus, dass du auf jeden Fall mit Medien viel am Hut hast. Ich habe mir aufgeschrieben, deine Forschungsschwerpunkte sind neben der Medienpädagogik, was glaube ich so ein Hauptteil ist, auch digitale Spielkultur und Filmbildung. Und allein bei der Aufzählung bist du ja schon prädestiniert für einen Podcast namens Konsolenkino. Aber wir haben dich natürlich speziell beim Thema angefragt, über das wir heute sprechen, Let's Plays, zu dem du vor einiger Zeit ein paar Sachen veröffentlicht hast. Das war unter anderem ein Artikel im Handbuch Gameskultur, der hieß Let's Play und Streaming. Und da hast du auch ähnliche Punkte angesprochen, wie in einem Beitrag, in einem Sammelband, was glaube ich, die Lust am Vorspielen zur theatralen Inszenierung des Computerspielens im Phänomen Let's Play Video, hieß glaube ich der gesamte Band. Und das hat uns gereicht, dass wir dachten, wir müssen dich mal anfragen und möchten aus erster Hand noch mal hören, theatrale Inszenierung Let's Play und allgemein Faszination Let's Plays, weil wir auch mal wissen wollten, was macht eigentlich die Wissenschaft dazu und was gibt es da aus der Außenperspektive drüber zu erzählen. Aber bevor wir direkt in Medias Res gehen, es ist ja irgendwie Let's Play aus einer Forschungsperspektive zu betrachten gar nicht mal so gewöhnlich, ist ja auch noch ein relativ junges Phänomen, wenn man so will. Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe angefangen, mit dem Thema Let's Play mich zu beschäftigen während meines Masterstudiums. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich spiele halt selbst total gerne und viel und habe irgendwann angefangen, mir Sachen auch anzugucken. Also insbesondere dann, ja, wenn ich das Spiel selbst noch nicht gespielt hatte oder bestimmte Lösungswege irgendwie mir ein paar hilfreiche Tipps holen wollte. Und ja, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwann dachte, Moment mal, also was passiert da eigentlich in diesen Videos und was macht das mit mir, auch statt zu spielen, einfach so ein Video zu gucken? Und da war ich dann irgendwie auch mittendrin in meiner Forschungsfrage damals und habe dann eben meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben.
Kannst du so grob festlegen, so zeitlich gesehen, wann ungefähr diese Zäsur stattgefunden hat? Also ich würde jetzt mal von der Zäsur sprechen, weil es ja früher tatsächlich eher so Walkthroughs waren, also eher ja, Tipps, wie spiele ich das Spiel, eine Komplettlösung eben, ein kompletter Walkthrough, hin zu, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen entertaining aufbereitet. Also gibt es da so einen, ja, ungefähr einen historischen Punkt, sage ich jetzt mal?
Ja, ich glaube, so ein großer Wandel war eigentlich mit der Etablierung von Video-Streaming oder Video-Plattform YouTube. Wo man dann einfach angefangen hat, diese Videos auch zu teilen und sich selbst auch als Kommentator oder Kommentatorin eben mit aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Schnitt gewesen. An der Stelle hat man dann auch irgendwann, und das war so die erste Erwähnung, von Let's Play gesprochen. Also auch irgendwie gleich mitgedacht, dass da jemand zuschaut und das am Ende sich auch anguckt.
Und bei dem jetzt Aspekt, den du vor allem betrachtet hast, ging es ja um diese theatrale Inszenierung. Vielleicht kannst du für uns noch mal kurz zusammenfassen, um was es dir dabei ging und was du mit theatraler Inszenierung bei Let's Plays meinst.
Kurz zusammenfassen. Ja, im Grunde, wenn man überlegt, was mache ich denn, wenn ich spiele, dann geht es ja eigentlich immer darum, dass man ins Spiel eintaucht. Also ich als Spielerin setze mich vor mein Gerät der Wahl und lass mich halt total ein auf das, was ich da sehe. Also das Spiel fordert mich ja heraus. Also es gibt ein bestimmtes Regelwerk, ich habe bestimmte Dinge zu tun, ich muss bestimmte Tasten drücken. Das heißt, alles, was da passiert, zieht mich so ein bisschen rein in diese virtuelle Welt. Und das ist dann im Grunde so was, was wir Immersion ja auch nennen. Also ich tauche total ein. Und bei Let's Play Videos ist es aber nun jetzt so, dass ich eben nicht alleine das Ganze mache. Also ich kann nicht ungestört in dieses Spiel eintauchen, sondern ich nehme an, dass sich das jemand anguckt oder ich das Ganze vor einem Publikum mache. Und da kommt eben diese Theatralik dann mit rein. Also dass ich das Gefühl habe, mir guckt jemand über die Schulter oder das, was ich da im Spiel mache, inszeniere ich im Grunde für ein Publikum, was ich mir vorstelle, was dann später meine Performance so gesehen auch anguckt. Und dann wird dieses Spiel, was wir eigentlich ja mit uns oder mit dem Programm, mit dem Computerspiel zusammen erleben, oder vielleicht auch mit anderen im Spiel, das wird dann aber eher so zu einem Vorspielen, zu einem Schauspiel, könnte man auch sagen, weil man eben annimmt, dass sich das Ganze jemand im Anschluss dann auch noch ansieht.
Ich muss gerade an einen Aspekt aus der Filmwissenschaft zurückdenken. Max, vielleicht erinnerst du dich da auch noch dran. Da ging es mal ums Thema Dokumentarfilm, wo dann auch gesagt wurde, in dem Moment, in dem die Kamera läuft, ist es natürlich nicht nur rein dokumentarisch, neutral, objektiv, sondern in dem Moment schwingt immer auch eine persönliche Inszenierung mit und eine Theatralik in gewisser Art und Weise, was man dann ja auch für ein Let's Play attestieren könnte. Ich meine, da ist es ja noch krasser, dass ja sogar in diesem Begriff Let's Play, Let Us Play, also ist ja ein Zuschauer, eine Zuschauerin oder eine Zuschauerschaft ist ja schon in den Begriff mit integriert, mit angelegt.
Ja, ganz genau. Also eigentlich ist das so ein bisschen die Idee, ne? Also ich bewege mich eben nicht mehr nur in dem Spiel und mache das, was das Spiel von mir möchte. Oder vielleicht gucke ich mal so ein bisschen, wo sind eigentlich die Spielgrenzen, wo verläuft das, was kann ich hier machen, wie kann ich das Spiel ausreizen, sondern ich denke die ganze Zeit dabei auch an jemanden oder an ein Publikum, das zuschaut. Und das verändert dann natürlich total mein Spiel, ne? Also ich verändere, was ich in Szene setze, wie ich mich im Spiel bewege. Ich inszeniere so gesehen eine bestimmte Art und Weise der Erzählung auch. Also man geht ja davon aus, dass wenn man Spiele spielt, dass man auch die Handlung als spielende Person im Grunde weitererzählt. Und da merkt man schon, eigentlich bietet das Spiel ja die perfekte Bühne für so ein Schauspiel. Aber den Unterschied macht es eben tatsächlich dann erst, wenn man annimmt, da guckt jemand zu. Wenn ich das für mich selbst mache, dann hat das eben nicht diesen Effekt. Da handle ich das dann mit dem Spiel aus. Also da versuche ich dann immer einzutauchen und durch dieses im Spiel sein dann komplett irgendwie, ja, Huizinger, das ist ja so ein Spieltheoretiker, der nennt das auch den Zauberkreis. Also in dem Moment, in dem ich spiele, entsteht erst das Spiel. Und wenn ich aber jetzt aufhöre zu spielen, weil ich annehme, da guckt jemand zu, muss ich ja so gesehen einen Schritt zurückgehen und mir vorstellen, okay, was mache ich da eigentlich gerade? Und das unterbricht so gesehen diese Immersion.
Also ist der Fokus nicht mehr nur die Selbstwirksamkeit von mir als Spieler oder Spielerin im Spiel, sondern natürlich auch das, was ich in dem Moment gegenüber der Zuschauerschaft kommuniziere. Im Sinne von, wir können nicht kommunizieren.
Ja, ganz genau. Und wenn man sich dann nämlich mal genauer Let's Play-Videos anschaut, und das finde ich eben total spannend, dann merkt man das auch an der Sprache. Also in Let's Play-Videos wird ja zumindest der Kommentar, also die Stimme mit aufgenommen. Manche machen auch Bild-in-Bild-Komposition. Da sieht man dann ja auch die Person, den Let's Player oder die Let's Playerin. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auf jeden Fall hört man, welche Gedanken sie beim Spielen haben. Und das finde ich ganz spannend. Ich hatte mir damals angeguckt, wie das zum Beispiel bei Tomb Raider der Fall war. Da hat Sarasa ein Let's Play zu aufgenommen und wechselt eigentlich die ganze Zeit, sagt dann manchmal, oh, sie muss jetzt aber schnell sein, damit sie nicht entdeckt wird. Oh, ich wäre hier fast reingefallen. Oder sagt, ach, wir müssen hier weiter, da vorne kommen Gegner. Also diese sprachliche Verschiebung finde ich auch total spannend, weil da merkt man tatsächlich, einmal bin ich als Spielerin involviert, dann im nächsten Moment bin ich die Figur und wechsel quasi hin und her. Und manchmal meint man aber auch alle, meint auch das Publikum. Also diese Verschiebung wird da total deutlich, ja.
Weil man auch selber zum Medium wird, sozusagen, oder?
Genau,
zum Vermittler zwischen Publikum und Spiel in gewisser Art und Weise. Das ist echt spannend, dieser Perspektivenwechsel.
Wir hatten auch, es ist vielleicht eine rhetorische Frage, weil das eigentlich offensichtlich ist, als wir mit dem Let's Player gesprochen haben, dass da natürlich auch eine richtige Professionalisierung auch der Inszenierung stattfindet, was immer ein bisschen paradox ist, wenn es ja eigentlich ums Authentische geht. Aber wie bei normalen YouTubern und YouTuberinnen ist es ja auch so, dass immer mehr professionalisiert wird. Also bei den Let's Playern ging es dann auch viel um Kostüme, also die Inszenierung neben dem Bildschirm wird viel wichtiger. Wie hast du das so aufgenommen über die letzten Jahre oder eingeschätzt?
Ja, also gerade wenn es dann um Bild-in-Bild-Sachen geht, ne? Also wenn man die Let's PlayerInnen sehen kann, ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Also ich habe letztens einen Let's Player angeguckt, ich weiß gar nicht mehr, genau, irgendein Polizeisimulator oder so war das. Und der Let's Player war in Vollmontur und hat das halt auch so ja, so verkörpert, auch als Let's Player. Also er hat wirklich diese Rolle komplett angenommen und noch weiter ausgedeutet, weil in dem Simulator gibt es keine große Handlung. Also man kriegt Aufträge und muss irgendwelche Polizeieinsätze nachspielen. Und erst dadurch, dass dann tatsächlich er als Figur ja zusätzlich noch mit ins Spiel kommt, entsteht daraus irgendwie was ganz Neues. Also man könnte fast sagen, so, Let's Plays sind so eine Art neues Remediatisierungsgenre, wenn man so möchte. Also man durchmischt Spiel und Theaterstück oder theatrale Aspekte zusammen mit Film, Video, Bewegtbild. Und das Ganze wird dann irgendwie so ein ganz neues Spektakel und hat natürlich dann auch einen Effekt auf alle, die zusehen. Und einen anderen Aspekt, den ich gerade noch dachte, der auch spannend ist, diese Professionalisierungstendenzen, glaube ich, kommen auch daher, weil man ja einfach diese Aufmerksamkeit, die man erregen möchte, die wird ja auch auf Plattformen wie YouTube und Co. zur Währung, also zur tatsächlichen Währung, und indem man eben für Klicks, also für Views und für AbonnentInnen tatsächlich ja auch Geld bekommt, also durch dieses Partnerprogramm, was man dann eben abschließt, wenn man professioneller wird, wenn man mehr Reichweite hat. Und ich glaube, das ist so ein besonderer besondere Stellschraube, an der das dann irgendwann die unterschiedlichen Wege geht. Wenn ich das professionell machen möchte, wenn ich Geld damit verdienen will, dann bleibt das nicht aus. Ne?
Ich habe also sorry, Markus.
Ganz kurz, weil da kann ich noch gerade einhaken. Also wenn ich dich richtig verstehe, kann man momentan auch von so einem kleinen Zwischenfazit vielleicht sogar schon sprechen, dass man sagt, es hat diese Fokusverschiebung stattgefunden, wo jetzt nicht mehr nur das Spiel wichtig ist, sondern mittlerweile sind Spieler, Spielerinnen wichtiger, weil die jetzt eben im Fokus der medialen Aufmerksamkeit stehen. Also es kommt jetzt nicht mehr drauf an, ob, was weiß ich, Knu beispielsweise Spiel XY spielt, sondern es kommt drauf an, dass sie das spielt und mit der Community interagiert. Also das ist diese Fokusverschiebung, die irgendwo stattgefunden hat. Das Spiel tritt fast schon in den Hintergrund, weil das Spielen der SpielerInnen im Vordergrund steht.
Ja, absolut. Im Grunde könnte man das ja fast schon ein bisschen vergleichen wie bei Fußballspielen. Mhm. Da drumherum hat sich ja auch eine komplette Fußballkultur etabliert. Also dieses Gemeinschaftserleben, also das gemeinsame Anschauen von Let's PlayerInnen oder Let's Plays, sorgt eigentlich dafür, dass ich mich Teil einer oder als Teil einer Gemeinschaft empfinde, einer Community so gesehen. Und was da letztendlich gespielt wird, das kann ein Auslöser sein, das kann natürlich auch vielleicht entscheidend sein dafür, welche Let's PlayerInnen ich mir angucke, wo liegt mein Interesse irgendwie bei den Spielgenres beispielsweise. Aber das steht nicht mehr so sehr im Vordergrund. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Unterschied, warum zum Beispiel nicht jede oder jeder Let's Player werden kann, also grundsätzlich schon, aber eine Reichweite ist eben nicht mehr so einfach zu bekommen wie vor ein paar Jahren.
Da sind jetzt, waren drei Aspekte drin, die ich noch extra nachfragen wollte. Ich fange nochmal bei dem ganz, ganz vorher an, wo es noch um den Aufwand geht, den Let's Player und Let's Playerinnen mittlerweile reinstecken. Ich bin mir relativ sicher, dass mit dem Polizeisimulator, das war Hand of Blood, weil ich glaube, weil ich die Folge meines Wissens auch geguckt habe, und da habe ich mich auch nochmal dran erinnert, dass das Spiel ging ja so weiter, dass der, glaube ich, mit Helge Schneider zusammen in so einem ausgeschnittenen Bus im Fahrerhäuschen oder ein LKW-Häuschen praktisch auch einen Fahrsimulator gespielt hat, und deswegen musste ich so lachen, diese Inszenierung, dass die Geschichte aus Let's Plays weitererzählt wird, ist ja da auf die Spitze getrieben, dass er sich mit einem Komiker ins Führerhäuschen von einem gemachten LKW sitzt und dann da den LKW-Simulator spielt. Kann man denn sagen, es gibt Spiele, die besser für Let's Plays geeignet sind, weil da diese eigene Erzählung mehr reinspielen kann? Weil die Simulatoren sind momentan, glaube ich, so der heiße Scheiß bei den Let's Playern.
Ja, also ich glaube ja und nein, weil also bestimmte Spiele, die so eine Narration haben, die bieten sich natürlich auf jeden Fall an, weil ich als Let's Playerin dann in dem Fall natürlich richtig zur Erzählerin werde. Also ich kann das Spiel erzählen lassen, aber ich kann auch selbst das bestimmt betonen oder noch zusätzlich entscheiden, wie soll die Erzählung weitergehen. Aber gerade so Simulatoren, wie du sie angesprochen hast, bieten natürlich unfassbar viel Freiraum, und sie sind meistens auch urkomisch, weil man seltsame Dinge macht. Goat Simulator beispielsweise ist ja auch so ein Klassiker, den man eben besonders gut nutzen kann, um einfach Comedy zu machen. Und ich glaube, da hat sich bei den Let's Plays auch so haben sich auch so verschiedene Genres eigentlich herausgebildet. Ne? Was für eine Art möchte ich denn da eigentlich rezipieren? Möchte ich eher so die Komödie mir angucken oder möchte ich eher so eine schöne Geschichte erleben, die mir jemand gut vorträgt? Und ich glaube, da liegt dann letztendlich auch so ein bisschen der Unterschied im Geschmack, den ich gut finde. Ich hatte aber zuletzt auch noch mal gesehen, dass die allermeisten Let's Play-Videos, zumindest in Deutschland, mit Minecraft produziert werden. Krass. Das waren auch so mit die ersten natürlich. Also Gronkh beispielsweise hat ja auch mit Minecraft begonnen. Und das ist ja so ein klassisches Sandkastenspiel, wo man einfach ja alles frei gestaltet, ne? Von dem, was irgendwie erzählt wird, was gezeigt wird. Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, was man letztendlich damit ausdrücken möchte.
Ich glaube, ich hatte irgendwo mal in einem Video gesehen, ich weiß nicht, ich glaube, es war eher so Entertainment-mäßig, so WatchMojo oder was auch immer, wo sie gesagt haben, hier so die Top 10 der Videospiel-Trends der letzten Jahre, Jahrzehnte, was auch immer, die wirklich den Markt nachhaltig revolutioniert haben. Und da haben sie, glaube ich, auch Thema Let's Play angesprochen in Bezug auf Amnesia, das Horrorspiel, weil das, glaube ich, auch so einer der ausschlaggebenden Punkte war, weswegen, also zum einen dieser Horror-Content gut funktioniert in Let's Plays und zum anderen, dass da auch so ein kleines Indie-Spiel dann plötzlich eine viel größere Bandbreite an Zuschauern und Zuschauerinnen erreicht. Das finde ich auch spannend, wie sich das irgendwie so gegenseitig bedingt.
Ich glaube auch, Horrorspiele sind eigentlich prädestiniert für Let's Play-Videos, weil warum guckt man sich Horrorfilme an? Man empfindet da so einen Reiz, wenn dann der Jumpscare um die Ecke kommt und man einfach ja sich erschreckt und findet das aber gut, dass man trotzdem unbeteiligt bleibt. Und zumindest mir geht es so als Spielerin, also ich halte es nicht aus, ich kann keine Horrorspiele spielen. Also Splatter ja, aber Horror, wenn das so in Richtung Thriller geht, das ist mir meist zu krass. Und das aber anzugucken und wie jemand anders das spielt, dass man das nicht selbst erleben muss, dass man selbst nicht handeln muss, nicht steuern muss, was jetzt als nächstes passiert. Ich glaube, das macht für viele auch einen Reiz aus. Also das ist dieser Punkt, den man auch Interpassivität nennt. Also diese Lust daran, dass jemand anderes das für einen selber macht. Also so in den 90ern kennt man das ja auch aus den Serien, dieses Canned Laughter, dieses Konservengelächter, was dann eingespielt wird. Da muss man gar nicht erst die eigenen Lachmuskeln aktivieren, sondern das wird so ein bisschen weggenommen oder schafft auch so Anreize. Und ich glaube, das ist bei Horrorspielen besonders der Fall. Also natürlich aber auch gleichzeitig der Aspekt, was ich auch spannend finde, dass durch die Erzählung, durch die Inszenierung auch mal Spiele relevant und interessant werden, die vielleicht als Spiel gar nicht so auf dem Radar der Leute waren, sondern erst durch das Drumherum, was geschaffen wird, durch bekannte Let's PlayerInnen, erst so eine Reichweite auch erzielt wird.
Und hat man in gewisser Weise auch sowas wie, analog zum Gatekeeper-Effekt, dass man ja auch eine Auswahl aktiv trifft. Beispielsweise geht man auf Environmental Storytelling ein, liest man Notizen vor, die da liegen, klickt man die überhaupt an, lässt man das Publikum mitlesen, liest man das vor, liest man das seriös vor, liest man das auch nochmal mit der Stimme der Spielfigur vor oder nicht, also so ein Stück weit beeinflusst man dadurch ja auch, was jemand von so einem Spiel auch zu sehen bekommt. Oder auch tatsächlich, so profan das jetzt klingt, aber wenn ich jetzt ein großes RPG spiele und mache mir halt ein Charakterbild, der eben dann nur das abzeichnet, was ich jetzt, keine Ahnung, ich spiele eine Barbarenklasse und dann spiele ich das ganze Spiel so durch, habe ich ja auch ein Stück weit verzerrt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie das Spiel wahrgenommen wird, weil ich jetzt zum Beispiel nicht den Waldläufer gespielt habe oder die Zaubererin. So, dadurch wird das Ganze ja, Gott, mein Gehirn explodiert gerade, je mehr ich da irgendwie parallel dazu drüber nachdenke.
Ja, aber das macht, ja genau, aber das macht ja im Grunde auch dieses In-Szene-Setzen aus. Ne? Also ich entscheide, was ich in Szene setze und was ich eben auch nicht zeige oder wie ich bestimmte Dinge zeige. Und wenn man jetzt überlegt, ja, was bleibt denn da eigentlich für die Leute, die zuschauen? Also auf jeden Fall haben die kein Interaktionserleben. Und das kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Aber das, was eigentlich ja so ein Computerspiel oder so ein digitales Spiel verspricht, ich kann wirklich aktiv werden als spielende Person, das bleibt denen natürlich vorenthalten, also zumindest im ersten Moment. Ne? Also mittlerweile, wenn wir so den Blick auch auf Streaming-Plattformen richten, so Twitch und Co., dann ist das natürlich jetzt schon auch ein bisschen anders. Also man kann als zuschauende Person natürlich auch sich beteiligen oder man ist ja schon auch aktiv. Also es ist nicht so, dass man komplett gar nichts macht, aber man macht halt andere Dinge. Also man schreibt Kommentare, man gibt Impulse. Beim Livestream geht das vielleicht sogar so weit. Also es gibt ja tatsächlich da auch einzelne Versuche schon, dass die Zuschauenden auch tatsächlich das Spiel mitspielen und entscheiden, wie soll jetzt eigentlich der Streamer, die Streamerin das Spiel weiter erzählen, so gesehen. Also es, ja, aber wenn man jetzt so ganz klassisch von Let's Plays ausgeht, dann ist das schon eine starke Trennung. Also die zuschauen, die sollen auch nur zuschauen. Die entscheiden nicht, wie es weitergeht. Wobei auch, fällt mir gerade ein, Gronkh selbst in seinen Folgen am Ende immer gefragt hat, ja, was soll ich denn beim nächsten Mal machen? Und hat so eben die Community aktiviert, auch in den Kommentaren ihre Wünsche loszuwerden. Also
lustige Anekdote, auf der Gamescom stand ich beim Xbox-Stand unterm abgesperrten Bereich, wo anscheinend Gronkh oben gerade mit seinem Livestreaming bis um 10 Uhr abends angefangen hat. Und es haben Heerscharen von Leuten standen um den Xbox-Booth und haben da ihm zugerufen und Fotos gemacht. Und auch mit denen hat er interagiert und alle 10 Minuten mal irgendwas runtergerufen. Soll ich das und das machen? Also auch im Real Life, wenn du so willst, sucht er da immer noch die Interaktion. Du hast jetzt zwei Punkte, die ich ansprechen wollte, Stichwort Bezug zu Comedy-Serien mit dem abnehmenden Lachen, das wollte ich fragen, hast schon abgehandelt. Dann der letzte Punkt, den wollte ich auch eigentlich nochmal als Frage formulieren, du nimmst mir schon alles hinweg, aber was mir noch übrig geblieben ist, nein, nicht schlimm, das, was noch übrig geblieben ist, ist der Aspekt der parasozialen Beziehung, den haben wir jetzt immer schon ein bisschen angerissen. Mich würde nochmal, vielleicht kannst du nochmal allgemein erklären, das ist für mich zumindest jetzt als Laie die Begrifflichkeit bekannt, als ich habe eine einseitige Beziehung zu jemandem, den ich vor allem vielleicht über den Bildschirm kenne, aber vielleicht nochmal in deinen Worten. Und was ist das beim Let's Play?
Ja, das kennt man vor allem ja eigentlich so eher aus dem Serien- und Filmbereich. Also viel, was man so, man hat Figuren, die man, populäre Figuren aus dem Lieblingsfilm beispielsweise, die man ihn so ein bisschen idealisiert und die irgendwann sogar so zu so einem Ideal werden, den man irgendwie, das kann sogar so weit gehen, dass man sich in die verguckt oder eine Art und Weise der Beziehung, man ist mit dieser Person vertraut, also dass man einfach was aufbaut, was im echten Leben so gesehen nicht da ist. Also weil natürlich gerade solche Figuren aus Filmen, Serien, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die sind ja fiktiv, Teil einer Erzählung, die gibt es nicht in echt. Und die Schauspielenden sind so gesehen eine Projektionsfläche oder die spielen diese Rollen, aber sie sind ja letztendlich die Projektionsfläche der Zuschauenden, auf die sie wiederum ihre wie auch immer geartete Beziehung dann eben projizieren. Und
wehe den Zuschauern und Zuschauerinnen passt nicht, was gemacht wird.
Ja, eben, genau. Und das ist aber, du hast es eigentlich sehr gut beschrieben, ich habe es ein bisschen komplizierter dargestellt, aber diese Beziehung, die eigentlich streng genommen nicht da ist, weil die Figuren gibt es nicht in echt, das passiert natürlich beim Let's Play auf doppelte Weise. Ne? Also man hat die Avatare in den meisten Fällen, das ist ja nicht jedes Spiel, hat nicht immer einen Avatar, aber du hast einmal die digitale Figur, die so gesehen schon eine Projektionsfläche bietet, aber du hast gleichzeitig auch noch den Let's Player oder die Let's Playerin, die dann auch noch dieser Figur Leben einhaucht, indem sie als einerseits Verkörperung der Figur auftritt, also sie vielleicht nachspricht oder eine bestimmte Art und Weise durch das Spiel bewegt, aber auf der anderen Seite natürlich selbst auch in Erscheinung tritt als Mensch. Ne? Und trotzdem muss man natürlich sagen, immer wenn es um Schauspiel geht, dann nimmt man sich eine Rolle an. Also das, was da vor Publikum passiert, also während Let's Plays entstehen, das ist ja auch nur ein Teil dessen, was die Person tatsächlich ausmacht. Also Erik Range alias Gronkh, der sitzt da als Gronkh und nicht als Erik Range. Und das ist halt etwas, was man aber auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wahrnimmt und was natürlich auch verlockend ist für jemand, der zuschaut und der dann eine bestimmtes Fanboy oder Girltum entwickelt und sagt, ja, ich baue hier irgendwie eine Beziehung auf zu der Person, weil sie mir so vertraut vorkommt. Und du hast es, Max, vorhin auch angesprochen, diese vermeintliche Authentizität. Ich bin jemandem sehr nah. Das wird ja auch unterstützt dadurch, dass immer wieder von einem Wir gesprochen wird. Ne? Komm, wir gucken mal hier um die Ecke, lass uns das mal angucken. Und ich als zuschauende Person habe dann das Gefühl, ah, okay, ich kenne die Ich kenne den Let's Player, die Let's Playerin total gut. Wir sehen uns doch jede Folge wieder, jede Woche wieder oder wann auch immer das Video neu erscheint.
Und dass ich eben auch tatsächlich das Verhalten des Let's Players oder der Let's Playerin in der Welt ja auch ein Stück weit mit beeinflussen kann, wie du es ja eben schon gesagt hast. Dadurch hat man ja plötzlich diese Selbstwirksamkeit, die man eben nicht hat, übers eigene aktive Spielen, hat man so stellvertretermäßig wieder. So
ein ja, Stück genau.
Und wenn und wenn dann so ein Let's Player oder eine Let's Playerin dann noch verschiedene Personas hat, wird es ja noch wieder komplizierter, um überhaupt rauszufinden, wer ist das jetzt? Also wir haben beispielsweise mit dem Let's Player und Streamer Sterzig, haben wir auch eine Folge aufgenommen. Und der, also ich meine, ja, er heißt tatsächlich auch mit bürgerlichem Namen Sterzig, eben mit Nachnamen, aber Sterzig ist in dem Fall natürlich irgendwie so sein alter Ego. Und dann hat er noch einen anderen Kanal, der auch Sterzig heißt. Also tatsächlich auch Sterzig. Und dann ist er eben auch Sterzig, aber wieder anders. Und dann hast du irgendwie die reale Person und zwei Personas. Und es ist, ja, irgendwann wird es wirklich wild.
Ja, genau. Und das ist aber natürlich etwas, was man so auf den ersten Blick oder wenn man eben nicht in diesen Reflexionsprozess kommt, auch als Person, die das Ganze anschaut, nicht sehr ersichtlich. Und gerade für junge Menschen, da kommt so der Teil, ihr habt es ja vorhin gesagt, ich bin auch medienpädagogisch tätig, da kommt dieser ganze Teil zum Tragen. Ne? Also junge Leute, die da ihre Idole identifizieren und natürlich immer stärker auch im digitalen Raum, die reflektieren vielleicht noch nicht bis zum Ende, was sind das eigentlich für Leute, wie bekommen die diese Reichweite, dass die da eventuell auch für bezahlt werden, dass im Hintergrund große Netzwerke stecken, die sie managen und so weiter, das ist auf den ersten Blick ja gar nicht ersichtlich und weckt dann vielleicht auch ja so Versprechen oder Vorstellungen, die sich leider nicht bewahrheiten können, also dass man selbst Let's Player wird oder so.
Genau, zu dem Punkt Medienpädagogik, Vera Marie, wollte ich eh noch fragen, ist das nochmal so eine Faszination, die vor allem jungen Zielgruppen haben? Wir haben das am Anfang gesagt, ich könnte das auch selbst machen. Das ist zwar auch bei normalen YouTube-Kanälen so, aber auch beim Let's Play. Ich hatte vor einem Monat, glaube ich, ein Seminar ich wollte Jugendlichen sagen, aber auch Kinder, Jugendliche, die haben auch alle Let's Player aufzählen können und dann immer mitgesagt, boah, ich mache auch Let's Plays und so. Und gleichzeitig gibt es ja dieses desillusionierende Moment, dass du sagst, heute kann man das gar nicht mehr so wie im Traumschluss so schnell werden, wie das damals war. Vielleicht kannst du da auch noch kurz was sagen. Ist das ein Teil immer noch der Faszination, selber Let's Player sein zu können, gerade in der Jugendzielgruppe?
Ja, also ich bin ja auch viel in Jugendprojekten unterwegs und natürlich versuchen wir da auch mal zu identifizieren, was sind denn so die Themen und Let's Play ist schon seit mehreren Jahren natürlich total relevant, auch bei der jüngeren Zielgruppe und da haben wir oft oder Jugendliche dabei gehabt, die dann natürlich gesagt haben, ja, ich würde schon gerne Let's Playerin oder Let's Player werden. Oftmals eher auch bei den Jungen tatsächlich vertreten an der Stelle. Aber das hat eher mit dem Computerspielverhalten zu tun. Das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz haben die mittlerweile, sind die schon informierter, aber so am Anfang haben sie das gar nicht durchdrungen. Ne? Wie wird man eigentlich Let's Player, Let's Playerin und was steckt dahinter? Und das gerade, das, was auch du gerade meintest, Max, ne, dass es schwierig ist, mittlerweile Let's Playerin zu werden, einfach weil man stetig dabei sein muss. Also alle die jetzt groß sind, die waren einfach als erstes mit dabei. Und das ist, natürlich haben sie es auch gut gemacht, deswegen haben sie sich durchgesetzt gegenüber anderen, aber sie waren vor allem auch als erstes dabei. Und da die richtigen Stellschrauben zu drehen, das ist jetzt einfach schwierig. Also sich jetzt noch einen Namen zu machen und eine Reichweite aufzubauen, da braucht man eigentlich Unterstützung von einem Netzwerk und muss über mehrere, also es reicht auch nicht nur auf YouTube beispielsweise, seine Community zu pflegen oder überhaupt erstmal aufzubauen, sondern man muss das Ganze über diverse Social-Media-Plattformen machen. Und wenn man sich anguckt, was das eigentlich für eine Arbeit und für ein Geschäft ist, dann wundert man sich nicht, ne, dass so Leute wie Gronkh oder Sarasar, die haben ja auch eine eigene Firma irgendwann gegründet und haben das einfach zu ihrem Beruf gemacht. Und trotzdem muss man sagen, ist das natürlich nicht mehr ganz so einfach, aber ein wichtiges Thema in der Jugendarbeit. Also gerade so hinter die Kulissen zu schauen und einfach mal zu reflektieren, was passiert da auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie funktioniert das Ganze, ne, das ganze System der Netzwerke und des Managements, ja.
kann man sagen, es gibt immer noch die fixe Zielgruppe für Let's Plays oder ist Let's Plays in the long run auch ein Phänomen, das wie Gaming selbst mit seinen Zuschauern wächst?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen, aber auf jeden Fall, ne, also man sieht ja schon, wie alt im Durchschnitt Let's PlayerInnen sind. Ne? Die sind in der Regel eigentlich auch eher so Mitte 30 und drüber. Und natürlich gibt es da auch eine Verschiebung. Genauso wie unterschiedlich ja auch die Gründe sind, warum ich mir Let's Plays angucke. Also das ist das eine, sind die Let's PlayerInnen, klar, weil ich die cool finde oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist eine gute Unterhaltung für mich, aber für manche ist das natürlich auch ein Weg, also für jüngere Zielgruppen kann das zum Beispiel auch ein Grund sein, sich ein Let's Play anzugucken, weil sie sich selbst die Spiele gar nicht leisten können oder weil sie die noch gar nicht spielen dürfen, aber YouTube dürfen sie trotzdem schon schauen. Ne? Also es kann halt unterschiedliche Beweggründe haben, warum für mich ein Let's Play Video spannend ist und deswegen, glaube ich, sind da die Zielgruppen, die sich solche Sachen angucken, auch total divers. Was ich vorhin meinte, manche wollen halt die Geschichte zum Einschlafen hören und andere wollen aber irgendwie einen Lösungsweg finden, den sie dann doch auch in Let's Plays finden. So.
Du hast jetzt eben den Stichpunkt Pionierarbeit angesprochen bei den Let's Playern und Let's Playerinnen. Und ich finde, Pionierarbeit kann man ja auch dir attestieren mit der Thematik Medienpädagogik und Medienkompetenz mit dem Fokus auch auf Gaming. Glaubst du, dass da auch so ein Stück weit vielleicht ein Paradigmenwechsel, wenn noch nicht jetzt, aber in naher Zukunft stattfinden kann, dass auch Videospiele als Medium plötzlich Eingang in den schulischen Alltag finden oder mehr Eingang finden? Weil Max hat das in der Vorbereitung hier auf unserem Podcast so schön beschrieben, da hat er gesagt, weißt du, Markus, früher in den Schulen, da wurden halt irgendwie so die TV-Apparate, noch die alten Röhrenbildfernseher mit VHS-Rekorder wurden reingeschoben und dann hat man, was weiß ich, Videos von Anno dazu mal zum Thema, keine Ahnung, Biologie, Erdkunde, was auch immer gesehen und mittlerweile hätte man ja beispielsweise, also das ist mir dann direkt in den Sinn gekommen, im Bereich Geschichtsunterricht könnte man mit sowas wie Through the Darkest of Times arbeiten, was jetzt natürlich auch sehr schwere Kost ist. Aber ich glaube, nicht wenige Schülerinnen und Schüler haben tatsächlich über Ubisofts Assassin's Creed ein Stück weit auch Faszination für historische Themen entwickelt und sich da vielleicht entweder über die Spiele selber auch weitergebildet, weil das ja sehr oft sehr gut recherchiert ist, oder dann eben so den, das Feuer in sich selber entfacht, um zu sagen, oh, da informiere ich mich jetzt aber noch weiter. Also findest du, da sind wir im Begriff, einem Paradigmenwechsel beizuwohnen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon längst passiert. Ne? Also wenn man sich anguckt, wer spielt, dann sind das also vor allem so im Alter der Jugendlichen eigentlich alle. Also das sind noch wenige und dann kann man sich genauer angucken, wer spielt was. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen beispielsweise, was da die Lieblingsgenre sind. Aber grundsätzlich muss man sagen, das Medium, hattest du ja auch vorhin gesagt, Markus, das wächst so mit. Ne? Also bin ich mit Spielen aufgewachsen, sind die Eltern mit Spielen aufgewachsen, dann das nimmt als Thema natürlich immer eine größere Rolle ein. Und die Initiative Creative Gaming, bei der ich aktiv bin, die gibt es ja nun auch schon über 10 Jahre und hat sich so ein bisschen gegründet in der Zeit, da erinnert euch vielleicht auch noch dran, wo digitale Spiele eher so in eher negativen Standing hatten aufgrund der Amokläufe und der Zusammenhänge, die dort gezogen wurden. Die ja haben ja auch mehrere Forschungsergebnisse gezeigt, eher verkürzte Darstellungen waren. Also natürlich gibt es auch schlechte Emotionen, wenn ich Spiele spiele, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich dann vielleicht danach irgendwie Gewaltpotenziale entwickle. Und das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Aber dieser Kontext, in dem hat sich damals eben die Initiative Creative Gaming gegründet, weil sie gesagt hat, Moment mal, wir müssen raus aus diesem einseitigen Blick, sondern wir müssen zeigen, dass man mit Games auch was Kreatives machen kann und dass die Schnittstelle zwischen Medienkunst und Medienpädagogik total lohnenswert ist, also Games zu entwickeln, Games aber auch einfach als Spielzeug oder als Werkzeug zu nutzen, zu zeigen, was für kreatives Potenzial da drin steckt, was für Anschlusspunkte oder Anknüpfungspunkte, wie du sie auch gerade genannt hast, für den Schulunterricht eigentlich daran liegen. Das war damals so der Hauptgrund, warum sie sich gegründet hat. Und das ist nun auch schon 10 Jahre her. Deswegen, also Paradigmenwechsel, ja, aber ich glaube, der hat schon längst stattgefunden. Mhm. Und wenn ich jetzt an konkrete Beispiele denke, dann belegen die das auch. Also es gibt zum Beispiel in Hamburg seit einigen Jahren schon eine Profilklasse, Smart Gaming heißt die, die beleuchten verschiedenste Themen von wirtschaftlichen Aspekten des Gamings bis hin zu Evaluationen mit Excel-Tabellen, wie gut finde ich welches Spiel, bis hin zu wir entwickeln mal selbst eins oder besuchen die Games-Industrie und ein Gaming-Unternehmen und gucken uns mal die Berufe an. Also es ist halt sehr vielfältig und ich glaube, Videospiele, wie ja viele Medien, bieten da einfach beste Voraussetzungen, ganz unterschiedliche Themen anzuknüpfen. Mhm. Und gerade für den Bildungskontext sind die natürlich eine total gute Voraussetzung.
Ich hätte noch eine abschließende Frage, auch vielleicht ein bisschen allgemeiner formuliert. Gibt's was bei Let's Plays, was dir fehlt? Was noch über Let's Plays erzählt werden sollte und wenn das vielleicht zu spezifisch ist, über was wird im Gaming gerade zu wenig gesprochen von Gamern oder anderen, weil ich habe momentan aus meiner persönlichen Erfahrung das Gefühl, dass wir einen unfassbar hohen Entertainment-Bereich haben, auch durch Let's Plays. Brauchen wir sowas wie Mr. Wissen to Go für Gaming einzuordnen?
Ja, das wäre schön. Also ich glaube, das ist aber so ein bisschen, liegt in der Natur der Sache, dass halt gerade solche, so ein Podcast, wie ihr ihn macht, dass das immer nicht auf so eine breite oder so ein spezifisches Interesse eigentlich abdeckt. Ne? Also wenn wir uns angucken, die Kultursparte in den großen Zeitungen, die ist auch immer weniger präsent und nicht auf der Titelseite, was ich eigentlich schade finde. Und manchmal blitzt dann so ein Bericht über ein digitales Spiel irgendwie raus und das finde ich dann immer sehr erfrischend. Aber eigentlich sollte es viel stärker sichtbarer sein. Also das Facettenreichtum, wie Spiele betrachtet werden, glaube ich, sollte breiter sein, als es bislang ist. Ne? Also Unterhaltungsfaktor ist groß und ich glaube, der Branchenfaktor auch oder dieser wirtschaftliche Aspekt, der wird halt gesehen, wenn man sich jetzt anguckt, was irgendwie die Gamesförderung in Deutschland so vorantreibt. Aber eigentlich fände ich spannend, wenn man noch viele andere Anknüpfungspunkte beleuchten würde. Also was machen Games in der Bildung? Wie könnte was sind kulturelle Praktiken rund um das Thema Games? Also das ist so ein Punkt, den wir ja zum Beispiel beim Play-Festival auch aufgreifen wollen. Also was passiert rundherum? Was machen die Menschen mit den Computerspielen? Aber auch solche Sachen wie beispielsweise, wie kann man zum Thema Games forschen oder wie kann man in digitalen Spielen Schnittmengen zu anderen Disziplinen finden. Also ich glaube, das so ein bisschen stärker ins Licht zu rücken, das fände ich schön.
Max, du hast jetzt zwar gesagt, dass das die letzte Frage sei. Aber,
aber du setzt noch einen drauf.
Ja, jetzt sind wir ja beim Thema Entertainment. Und damit natürlich auch der Entertainment-Faktor neben all dem wissenschaftlichen und fachlichen Aspekt nicht zu knapp kommt, liebe Vera Marie, was sind denn deine Lieblingsgames? Was zockst du denn gerade? Was liegt auf dem Pile of Shame?
Oh Gott, ja, der ist sehr, sehr, sehr lang.
Bei wem nicht?
Ja, also ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich sehr gerne Aufbausimulationsspiele. Also
das deutscheste aller Genres.
Ja, ganz
neben,
schlimm.
Ne? Neben Adventure Games, Point and Click.
Ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen an meiner Sozialisation liegt. Also ich habe angefangen mit den Sims, vielleicht auch so ein bisschen ein Klassiker, mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber damals war das so mein erstes Spiel. Dafür musste ich dann mir einen neuen Computer kaufen. Ich hatte nicht so viel Ahnung, dass das auf meinem nicht läuft. Und seitdem hat es das irgendwie so, weiß nicht, hat das irgendwas in mir hinterlassen. Und ich freue mich auf Two Point Campus. Two Point Hospital habe ich schon gespielt. Aber habe ich noch nicht angefangen. Und Stray, darauf freue ich mich auch total, weil es so eine so ein unglaublich kreatives Setting ist, irgendwie zu sagen, ja, wir wollen hier so eine Dystopie, aber lass uns das mit einer Katze erzählen, wie großartig. Aber sonst stehe ich auch total auf so narrative Spiele, also wirklich so epische große Titel, in denen die Kämpfe nicht so viel Raum einnehmen, weil ich sterbe nicht so gerne in Spielen und das finde ich irgendwie leidig. Und liebe es eigentlich in so, wie bei Uncharted oder so, in so fiktive Welten einzutauchen, die aber total toll gestaltet sind und ja schon wie so ein Reisen eigentlich darstellen. Also wenn man nicht weit wegkommt, dann sind so digitale Spiele finde ich immer ein toller Ort, irgendwie, um abzuschalten.
Und gab es so ein Spiel, das vielleicht im Kindes- oder Jugendalter dann wirklich so die absolute Liebe entfacht hat, oder war das dann tatsächlich die Sims?
Ja, also zumindest, also ich habe schon vorher was gespielt, das war dann irgendwie noch auf Kassetten, wollte ich gerade sagen, weil du es vorhin VHS-Kassetten gesagt hast, nee, auf Disketten, so, das hat dann schon, das Spiel hat so lange gedauert, wie das Installieren, weil ich dann auch im Spiel nicht weiterkam, und bis heute weiß ich nicht mehr, wie das heißt, irgendwas mit, nee, ich weiß es nicht mehr, ich versuch's jetzt gar nicht erst. Auf jeden Fall, das waren so meine Anfänge, und dann waren die Sims tatsächlich, also Hotel Gigant, heißt das so? Ich weiß nicht, damals habe ich es so genannt. Das war auch so ein Hotelsimulator, das waren so meine großen Faszinationsspiele, oder Freizeitpark gestalten, ne? Rollercoaster Tycoon. Also, ihr merkt schon, also Simulatoren hatten es mir damals angetan. Heute mag ich auch gerne so Jump and Runs. Und so, vor allem dieses, finde ich, kommt ein bisschen zu kurz mittlerweile, dass man das auf der Couch zusammenspielen kann. Also so Local Multiplayer Games sind irgendwie, davon gibt es zu wenig gute.
Aber mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch so den Trend, gab es vor kurzem tatsächlich auch ein Video, ich gucke mir super viele Sachen so von Watch Mojo, Game Ranks oder was auch immer an, weil es halt wirklich einfach, das ist halt ganz cooles Entertainment. So, ja. Ich liebe Listen, ich schreibe auch immer sämtliche Listen, hier meine Spiele des Jahres, meine Filme des Jahres, und da gab es vor kurzem bei einem dieser Formate so eine Auflistung, das sind die besten Koop-Spiele, obwohl es keine Koop-Spiele sind. Und da war auch zum Beispiel sowas drin wie Detroit Become Human, weil ich auch mit meiner Frau quasi Koop gespielt habe. Also wir zocken super viel Koop und wechseln uns ab, aber ich finde, das ist echt so ein Spiel, das ist prädestiniert dafür, dass man sagt, oh, die Entscheidung treffen wir jetzt gemeinsam, oder du triffst jetzt Entscheidungen, ich treffe dann wieder andere Entscheidungen. Und genau, das finde ich ist auch irgendwie ein spannender Aspekt, weil klar, so reinrassige Koop-Spiele, wie sie jetzt von Josef Fares immer gemacht werden, mit A Way Out, It Takes Two und so weiter, gibt es natürlich leider viel zu selten. Aber finde ich, dass das auch eine schöne Entwicklung ist. Oder was heißt eine schöne Entwicklung? Dass es nicht ausgestorben ist, dass man auf der Couch sitzt und was gemeinsam zockt.
Da braucht man auch keinen Let's Player.
Exakt, ich wollte es gerade sagen.
Nur eine Couch.
Zurück zu den Ursprüngen. Ja, also aber tatsächlich ist das auch so der Modus, der mir halt mit der wenigen Zeit, die man dann irgendwann hat, dann die Zeit gemeinsam zu nutzen, um was zu spielen, das ja, funktioniert gut, wenn die Story gut ist und man irgendwie als zuschauende Person eben auch was davon hat. Das ist dann wie so ein Mini-Let's Play, ein Live-Let's Play, so gesehen.
Echt so, ja.
Aber genau, oder man involviert sich dann eben, dass man tatsächlich Entscheidungen trifft. Das ist eigentlich das Schönste, wenn man zusammenspielt. Also für mich, aber liegt auch mehr oder minder daran, dass ich halt einfach zu wenig Zeit habe, um parallel auch noch eigene Spiele zu spielen. Ja.
Dann, Markus, wollen wir die Entscheidung treffen, den Podcast hier zu schließen? Nachdem wir eine abschließende und eine nachabschließende Frage und danach noch eine abschließende Frage gestellt haben, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Vera Marie, dass du dir Zeit genommen hast, auch nochmal dieses ganze Thema Let's Play für uns aus deiner Perspektive aufzudröseln. Ich glaube, das ist auch nochmal aus einer ganz anderen Richtung raus, von den Praktikern hin zu denen, die draufgeschaut haben, wie ich es am Anfang der Einleitung schon gesagt habe. Nochmal vielen, vielen Dank.
Danke auch von meiner Seite, hat echt Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut. Also ich bin natürlich gespannt dann auf das, was aus dem Zusammen entsteht, ne? Aus den anderen
beiden. Das sind wir auch. es wird tatsächlich das erste Mal, dass wir so ein Feature bauen. Also bleib auf jeden Fall gespannt. Aber wir sind sehr zuversichtlich, wir haben jetzt lange dran gewerkelt, mit allem zusammen, mit Leute suchen, mit Leute ansprechen. Uns fehlt ja auch noch das Gerüst. Aber wenn es da ist, glaube ich, wird das ein gutes Ding. Aber trotzdem auch für diesen Talk an sich, den es ja auch dann nochmal geben wird, für sich genommen, wenn ihr das gerade hört, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dafür vielen, vielen Dank. Von uns, ich kündige jetzt nichts an, wie es die Let's Player machen, das hätte ich fast vergessen, wir wollen ja auch Routinen entwickeln, das habe ich ja auch gemerkt, dass das bei Let's Playern wichtig ist, dass man auch irgendwann sagt, wann was kommt, das kriegen wir noch nicht hin, dazu sind wir zu Hobby und zu wenig Wirtschaft, aber trotzdem, es kommt jetzt demnächst immer wieder mal was von uns, ihr habt es ja schon gehört, hier der Talk, da gibt es auch ein Feature dazu, und bleibt uns treu, wenn ihr noch mehr über Let's Play hören wollt, da sind wir jetzt zumindest für die nächsten 2 Monate, glaube ich, eine ganz gute Adresse. Ansonsten macht's gut, ihr beiden, und macht's gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.